Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Queen of Crime, Agatha Christie, und ihr Weiterleben im zeitgenössischen Kriminalroman, das ist heute quasi unsere Leitfigur für einen ausführlicheren Rundgang durch die Welt der Kriminalromane, bei dem wir am Ende sogar hinter einem verschollenen Kafka-Manuskript mit detektivischem Spürsinn her sind. Zuerst treffen wir aber den Yanomami-Schamanen Davy Kobenawa, der sein monumentales 1000-Seiten Werk in Berlin vorgestellt hat.
Alle im vollbesetzten Saal hören gebannt zu.
Wo hat Davy dieses Wissen her? Davy hat gelernt, indem er Jacuana genommen hat, indem er geträumt hat und indem er die Worte des Shapiri, des Vaters, gehört hat, in der Nacht.
Jacuana ist ein Pulver, das in einem Ritual in die Nase geblasen wird. Die Wirkung soll nah an der von LSD sein. Kobenawa lebt in einer Geisterwelt. Stimmen sprechen zu ihm. Und die sagen ihm, die Welt ist in Gefahr. Also geht er raus und erzählt vom mythischen Ursprung der Yanomami, ihrer Kosmologie, seinen Visionen. Gerade ist sein Buch »Der Sturz des Himmels« erschienen. Über 950 Seiten dick. Ein Monolith, den unter anderem Karin Uttendörfer übersetzt hat.
Er wollte ganz groß träumen und es sollte ein Weltbuch werden, was es jetzt auch wird.
Der Sturz des Himmels ist eine kooperative Ethnologie, bisher beispiellos in der Geschichte der Anthropologie. Denn Kobenawa hat den Franzosen Bruce Albert beauftragt, das Buch mit seinen Worten zu schreiben. Von 1989 bis 2001 haben sie Gespräche auf Yanomami geführt. Albert hat sie transkribiert und übertragen. So ist ein vierhändiges Werk entstanden, ein poetischer, philosophischer, reflexiver Text, erzählt aus der Ich-Perspektive Kopenhauers, mit Zeichnungen, Fotos und Karten. Viele Jahre hat Albert daran gearbeitet. 2010 war es fertig.
Dann hat er mir Bescheid gegeben. Davy, das Buch ist fertig. Der Sturz des Himmels, das Buch, um das du gebeten hast, ist vollendet. Ein Riesenbuch, fast wie die Bibel sieht es aus. So ein Riesending. Denn wir haben wirklich eine reiche Geschichte. Deshalb ist das Buch auch so dick geworden und so schwer.
Der Sturz des Himmels ist auch eine Anklage an die Weißen, das sogenannte Volk der Waren, und eine Prophezeiung. Kobenawa sieht eine unheilvolle Zukunft voraus.
Wir werden einer nach dem anderen sterben, die Weißen genauso wie wir. Am Ende werden alle Schamanen zugrunde gehen. Dann, wenn keiner von ihnen überlebt, um ihn festzuhalten, wird der Himmel einstürzen.
Um das zu verhindern, trägt er seine Geschichte in die Welt. Dabei gibt es bei den Yanomami gar keine Bücher. Doch in dieses Medium legt Kobenawa nun seine ganze Hoffnung, um den Sturz des Himmels noch aufzuhalten. Da bekommt man tatsächlich das Gefühl, mit diesem Buch einen einzigartigen Schatz in den Händen zu halten.
Die Yanomami haben nie geschrieben. Ein Buch zu schreiben, das jemand lesen kann, das war etwas, das es nicht gab. Philosophie, Erfahrung, das gab es. Das Buch befindet sich im Kopf. Wie nennen Sie das? Eine Art Chip, könnte man sagen. Die Yanomami haben gelernt, ihren Kopf zu nutzen. Das Buch ist mir und meinem Volk sehr wichtig, für die indigene Bevölkerung Brasiliens.
Sagt Davy Kobenawa, und Corinne Orlowski war bei der Vorstellung seines Buchs, das er zusammen mit Bruce Albert veröffentlicht hat, Der Sturz des Himmels, Worte eines Yanomami-Schamanen, erschien beim Berliner Verlag Mattes und Seitz. Übersetzt haben das Buch Karin Uttendörfer und Tim Draskalik. Es hat 957 Seiten und kostet 44 Euro. Agatha Christie gilt noch immer als die Queen of Crime, die Schöpferin von Hercule Poirot, Miss Marple und vielen anderen Publikumslieblingen. Bis heute wird sie aber nicht nur viel gelesen, und die Verfilmungen ihrer Bücher, die werden auch immer wieder ausgestrahlt. Auch zeitgenössische Autorinnen und Autoren beziehen sich auf Dame Commander of the British Empire. Diesen Titel hat sie ja bekommen. Woher diese ungebrochene Faszination rührt, damit hat sich unsere Krimi-Expertin und Krimi-Bestenlisten-Juristin Juroren Sonja Hartl beschäftigt. Und sie hat auch einen ganzen Stapel Bücher, zumindest symbolisch, mitgebracht. Sonja, eins dieser Bücher ist ein Kurzgeschichtenband mit dem Titel Miss Marple. Und da haben 12 Autorinnen unserer Zeit, zum Beispiel Val McDermott kannte ich, haben sich mit dieser Figur beschäftigt. Was ist denn dabei rausgekommen?
Es sind 12 Geschichten, die erstaunlicherweise alle dieser Figur Miss Marple recht treu bleiben. Also sie strickt andauernd und auch ihr Faible für Gartenarbeit spielt eine große Rolle. Es gibt viele Referenzen auf ihre Romane und Figuren. Also da merkt man schon, alle Autorinnen haben sich mal mit Agatha Christie beschäftigt. Und das muss nicht unbedingt schlecht sein. Also es gibt von Val McDermott ein zweites Mord im Pfarrhaus. Mord im Pfarrhaus war ja der erste Roman mit Miss Marple. Und sie schreibt nur eine Kurzgeschichte, dass ein zweiter Mord in demselben Pfarrhaus passiert. Und das ist sehr, sehr lustig, gerade wenn man den ersten Roman kennt. Und die Geschichte, die mich mit am meisten überrascht hat, ist von Alyssa Cole. Die kennt man hierzulande gar nicht, weil sie nicht übersetzt wird. Und die verpflanzt nun Miss Marple nach Manhattan und lässt sie da auf eine Regisseurin treffen, die gerade von McCarthy in diese Kommunistenhatz geraten ist. Und das ist sehr modern, obwohl auch sie diesen konservativen Kern der Figur nicht aus der Welt schreibt.
Und Miss Marple scheint ja dann bis heute irgendwie als Inspirationsquelle zu funktionieren. Ich fand die ja schon immer toll, auch schon als Kind, weil sie so schrullig ist, so diese ältere Dame, die so was Hausbackenes hat, aber dann ja schon ganz schön schlau und unerschrocken zu Werke geht. Ist das genau diese Widersprüchlichkeit, die sie so interessant macht?
Ich glaube schon, denn Miss Marple, die Figur an sich, steckt voller Widersprüche. Sie will ja auch immer am liebsten in ihrem Dorf bleiben, aber kommt dann doch ganz schön rum, will ihre Ruhe haben, steckt aber andauernd in irgendeinem Mordfall. Und auch die Rezeption von Miss Marple ist so widersprüchlich, denn auf der einen Seite wird sie immer so als feministische Figur gesehen, weil sie eine der ersten Ermittlerinnen in der Kriminalliteratur ist. Andere wiederum sagen, ach komm, das ist doch eine asexuelle alte Jungfer. Und ich glaube, es ist beides wahr. Tatsächlich ist Miss Marple eine Figur, die es vorher in der englischen Literatur nicht so sehr als Protagonistin gab. Sie ist eine ältere, unverheiratete Frau und von denen gab es in England nach dem Ersten Weltkrieg einfach viele. Und sie löst ihre Fälle mit häuslichem Wissen, mit weiblichem Wissen. Ein bekanntes Beispiel ist der Unterschied zwischen abgebissenen und abgeschnittenen Fingernägeln, die dann zu der Täterin führt. Und dadurch wertet Agatha Christie diese häusliche, diese weibliche Sphäre auf, aber sie verankert ihre Figur auch ganz klar in dieser Sphäre. Und deswegen ist Miss Marple auch so eine Projektionsfläche. Aber natürlich haben diese Serien und Filme auch viel zu ihrem Ruhm beigetragen.
Und lebt sie denn tatsächlich jetzt, außer mal von diesem Kurzgeschichtenband, wo die ja wahrscheinlich richtig beauftragt wurden, sich mit ihr zu beschäftigen, aber lebt sie denn auch sonst in Büchern quasi noch weiter?
Sie direkt als Figur nicht. Das ist anders als bei Hercule Poirot. Der wird fortgeschrieben von einer anderen Autorin. Aber es gibt natürlich ganz viele Agatha Christie und Miss Marple Referenzen. Also Agatha Christies Haushälterin ermittelt. Es gibt im Jugendbuchbereich Romanreihen, die ganz klar von ihr beeinflusst sind. Da ist Kirsten Boje mit der Tabu-Reihe oder auch Wells und Wong von Robin Stevens. Das sind zwei Teenagerinnen, die in den 30er Jahren ermitteln. Und dann gibt es so Anspielungen mit dem Namen. Also, dass Miss Merkel bei David Safi ermittelt, ist ja auch kein Zufall, denn niemand würde von uns Miss Merkel sagen. Und das soll schon an Miss Marple erinnern.
Woher kommt diese Popularität? Also, was denkst du, woran das liegt?
Also zum einen hat Agatha Christie einfach lange gelebt, sie hat viel geschrieben und ihre Werke gab es auch immer wieder. Die erscheinen immer in neuen Ausgaben, jetzt gerade auch gibt es eine Schmuckausgabe im Atlantik Verlag. Und sie wird schon immer wieder gelobt für diese Ausgefeiltheit ihrer Plots und dieser Schrulligkeit der Figuren. Das ist für viele was Vertrautes, was sie erwarten. Aber was ganz oft übersehen wird, sind halt einfach auch die problematischen Aspekte ihres Werks. Also es gibt Rassismus, es gibt Antisemitismus, manches wird jetzt in neuen Ausgaben getilgt. Aber es sind auch sehr, sehr klassizistische Romane in dem Sinne, dass immer die obere Mittelklasse das Milieu ist, in dem ermittelt wird. Das Verbrechen ist immer so ein Abweichen von der Normalität. Und was auch erstaunlich ist, soziale und politische Verwerfungen spielen kaum eine Rolle.
Und ist sie denn eigentlich so die einzige britische Krimi-Autorin, die nach wie vor so populär ist, die sich so lange hält, sage ich mal?
Sie ist definitiv die populärste, sie ist nicht die einzige, aber selbst Dorothy Sayers kann, glaube ich, in der Verbreitung, in der weltweiten Verbreitung nicht ganz anknüpfen. Aber es gibt schon noch mehr Wiederentdeckungen gerade. Da ist die schottische Autorin Josephine Tay, die gerade bei Camper neu erscheint. Und sie, ihre Romane fangen auch an wie so ein Rätselkrimi und dann unterläuft sie dieses Muster. Es gibt dann auf einmal doch kein Verbrechen oder eine Täterin gesteht die Tat und diese 300 Seiten Ermittlung, die man gerade gelesen hat, lösen sich in Luft auf. Und ihre Hauptfigur ist Inspektor Alan Grant. Der ist für die Zeit sehr verletzlich, sehr sensibel. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber auch da ist es so, dass gesellschaftliche Realitäten kaum eine Rolle spielen. Es sind auch Romane, die sehr misogyn sind. Und das wird in der gegenwärtigen Rezeption so ein bisschen runtergespielt. Da gibt es gerade so den Versuch zu sagen, sie sei eine feministische Autorin. Und das ist sie einfach nicht.
Was gibt's noch an Sachen, die dir da aufgefallen sind oder die du empfehlen möchtest?
Ja, was ich sehr spannend finde, gerade bei Josephine Tay, ist, dass sie weiterlebt als literarische Figur. Und zwar gibt es eine Reihe von Nicola Absen, da ermittelt Josephine Tay tatsächlich in Verbrechen. Und das ist so ein weiterer Trend, Autorinnen, die ermitteln, das gibt es auch mit Jane Austen. Und das ist ein ganz interessantes Spiel zwischen Fakt und Fiktion. Es gibt Anspielungen auf Tays Romane, aber auch auf andere Personen und Werke. Und diese Romane von Nicola Absen sind auch viel gesellschaftskritischer, viel politischer. Die erscheinen bei Kain und Aber ein bisschen schwierig. Die gegenwärtigen kommen raus, aber auch die frühen Romane erscheinen neu. Und deswegen liest man so ihren dritten Roman und ihren elften Roman und kann die so gegeneinander stellen. Und es ist wirklich, also ich war gerade von den frühen Romanen recht angetan.
Ist das fast schon wieder so ein eigenes Genre, quasi Autorinnen ermitteln?
Ich glaube, es ist gerade ein Trend. Ich habe gestern erst eine Pressemeldung bekommen, dass jetzt auch Thomas Mann anfängt zu ermitteln in einer Krimi-Reihe. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktionieren soll. Und es bedient ja auch so ein bisschen so zweierlei Sehnsüchte. Einmal lernt man mehr über eine berühmte Figur und zum anderen sind es alles Zeiten, entweder bei den Austens, bei Jane Austen, die weit zurückliegt, oder auch bei Josephine Tay, die 30er Jahre, die wir interessant finden und die auch in historischen Kriminalromanen immer wieder ja sehr beliebt sind.
Und welchen sollen wir jetzt unbedingt als erstes uns aufs Nachtkästchen legen von all den Büchern, über die wir gesprochen haben? Doch nochmal das Original oder?
Da würde ich tatsächlich gerne noch ein weiteres Buch nennen. Und zwar erscheint gerade bei Dumont neu Celia Framlin. Das ist auch eine englische Autorin, die schreibt erstklassige psychologische Spannungsromane. Sie ist so eine der ersten, die dieses Horrorpotenzial des häuslichen Lebens entdeckt hat. Und sie spürt den Verwerfungen der Mittelklasse nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist nicht wirklich ein Rätselkrimi. Es ist eben psychologische Spannung. Das ist was anderes. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr Autorinnen wieder zu entdecken. Da würde ich mich freuen, wenn das mal jemand machen würde, denn alleine die ganze Backlist vom Diogenes Verlag ist voll von ihnen. Und ich glaube, da steckt auch dieses feministische Potenzial, das nun viele Agatha Christie oder Josephine Tay zuschreiben wollen.
Also viele neue Lesetipps und wir haben ja auch gleich noch einen Tipp von unserer aktuellen Krimi-Bestenliste, an der Sonja Hartl ja auch mitgewerkelt hat. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und wir haben für Sie eine Liste mit den Büchern, um die es ging, zusammengestellt. Zu finden ist sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Neue Krimis.
Gerhard Beckmann ist in Jochen Brunos Die Chinesin nach Sardinien gezogen. Früher war er LKA-Beamter in Berlin, aber jetzt ist er pensioniert, will einfach so seine Ruhe haben und sich schön am Strand massieren lassen. Und dabei trifft er auf die Chinesin Xia. Und bei so einer Massage erkennt sie auf seinem Rücken ein Melanom, schickt ihn zum Arzt und rettet damit gewissermaßen sein Leben. Und das führt dazu, dass Beckmann so eine Art Verantwortungsgefühl für sie entwickelt. Er macht sich dann auf die Suche nach ihr, tappt dabei aber mitten in die illegalen Umtriebe chinesischer Triaden auf seiner Insel. Und dann wird auch noch die Leiche einer weiteren Chinesin mit abgeschnittenen Armen gefunden. Ich habe manchmal glatt vergessen, dass die Chinesin ein Krimi ist. Es geht da ganz viel um Beckmanns zerrüttetes Verhältnis zu seiner Tochter. Dann beginnt er eine Affäre mit seiner Ärztin. Natürlich hat man auch eine Menge Beschreibungen von Sardinien, also die Hitze, die Beschaffenheit dieser Landschaft. Aber Bruno ist ja ein erfahrener Drehbuchautor. Das heißt, er weiß, souverän zu erzählen und vor allem auch diese Hintergrundgeschichten ganz genau zu dosieren. Also das ist immer genau so viel, dass seine Figuren und seine Orte greifbar und echt erscheinen. Aber es ist eben kein Postkartenkitsch. Ich hatte sogar was ich bei Krimis sonst nicht so üblicherweise habe. Und zwar einen Aha-Moment nach dem anderen. Also der rote Faden dieser Geschichte, das ist ja die chinesische Einflussnahme in der europäischen Wirtschaft und Politik. Und anfangs hat Beckmann selbst davon noch gar nicht so viel Ahnung. Man lernt das gewissermaßen mit ihm mit. Und Jochen Bruno ist da sehr, sehr gut informiert und schildert das alles sehr glaubhaft. Und das führt so dazu, dass sich in die Chinesin die ganze Zeit eigentlich lokale Probleme und individuelle Lebensgeschichten und Schicksale mit der ganz großen Weltpolitik verstricken, mit historischen Narben und oft ziemlich beunruhigenden Zukunftsaussichten. Und die größte Lektion, die ich daraus mitgenommen habe, ist, selbst so eine paradiesische Insel wie Sardinien als Rückzugsort taugt die in diesen Zeiten auch nicht mehr.
Der neue Krimi des legendären Drehbuchautors Jochen Bruno, die Chinesin, der zweite Teil seiner Reihe, erschienen bei Ars Vivendi. 296 Seiten hat das Buch und es kostet 18 Euro und ist neu auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste im September. Vorgestellt hat das Buch Katrin Dörksen. Und die vollständige Liste mit gleich 7 neuen Krimis in diesem Monat, die finden Sie auf unserer Website. Und falls Sie noch mehr wissen möchten über Krimis, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Schon gleich mit ihrem ersten Roman hat Olga Krasnova 2012 einen Riesenerfolg gehabt. Der Russe ist einer, der Birken liebt, heißt das Buch. Es war ein Bestseller, ist verfilmt worden und kam auf die Bühne. Wie die Figuren, von denen Krasnova erzählt, ist sie selbst auch viel in der Welt herumgekommen. Sie ist in Aserbaidschan geboren, kam dann als 11-Jährige nach Deutschland, hat später hier aber auch in Polen, in Russland und in Israel studiert und seit letztem Jahr unterrichtet sie als Professorin Sprachkunst in Wien und schreibt auch weiter, denn jetzt gibt es einen neuen Roman von ihr, Juli, August, September heißt er. Elke Schlinsok hat ihn gelesen. Ist denn Olga Krasnova auch in diesem Buch wieder so ihren ursprünglichen Themen treu geblieben? Geht sie wieder auf die Suche nach Herkunft und dem, was uns so ausmacht?
Ja, das klingt schon so an. Das sind und bleiben ihre Themen, diese zerrissenen Familiengeschichten. Für mich sind das Unruhegeschichten mit eigentlich immer wiederkehrenden Fragen. Wer bin ich eigentlich und wo liegen da meine Wurzeln? Ich hatte jetzt beim Lesen buchstäblich wieder ihre wilde junge Heldin aus ihrem Debütroman im Ohr. Der Russe ist einer, der Birken liebt. Da heißt es über diese Mascha, du suchst dich noch zu Tode nach anderen Orten und Menschen. Und so eine Heldin ist das gewesen. Die buchstäblich körperlich sich an ihrer russisch-aserbaidschanischen Familiengeschichte abarbeitete, hin und her gerissen war, ob sie nun jüdisch oder deutsch war. Und jetzt beim Lesen dieses Buches sind es genau die ähnlichen Fragen, die laut werden. Die Heldin ist inzwischen älter geworden. Sie ist Ende 30, sie ist Kunsthistorikerin, sie heißt Lou, ist verheiratet mit einem Konzertpianisten. Gemeinsam haben sie ein Kind und die Unruhe bleibt. Die Fragen stellen sich weiter nach der Familie und deshalb schickt sie Olga Krasnova 3 Sommermonate von Berlin über Gran Canaria nach Israel, ja, auf einer persönlichen Identitätssuche.
Und macht sie das auch so dreiteilig? Also bietet sich ja an, wenn das Buch schon Juli, August, September heißt.
Ja, das ist wirklich im Dreiklang der Monate gestaltet und sie beginnt mit diesem titelgebenden Juli. Hier führt sie in eine wirklich ganz normale jüdische junge Familie ein. Sie beschreibt ein Paar im Krisenmodus, das zumindest ein bisschen aus der Bahn geworfen ist. Die Lou hat ihren Galeristenjob aufgegeben, der Mann hadert mit seiner Konzertkarriere und sie sind irgendwie an einem Wendepunkt. Und als dann die Tochter, die kleine Tochter Rosa, nach Hause kommt, weil sie eine verstörende Lektüre des Kinderbuchs Anne Frank erlebt hat und hier vermeintlich glaubt, dass es ein gewisser Hitler geschrieben hätte, da stellen sich für diese junge Frau und auch für diese Familie die Fragen nach der Herkunft wieder vollkommen neu. Wie jüdisch wollen Sie da eigentlich leben? Wollen Sie Ihre Tochter jüdisch erziehen? Wie geht das jetzt als nichtgläubige Juden? All das spielt Olga Grasnauer wirklich minutiös durch. Sie ist ja eine feine Beobachterin, die ganz leicht händig ihre Figuren zu beschreiben vermag. Und gerade der Sergej, der ist ihr wunderbar gelungen, den lässt sie antworten, ja, wie sollen wir sie erziehen? Wollen wir ihr nicht lieber etwas über Sex erzählen? Oder nach den Wurzeln gefragt, lässt sie Sergej antworten, ja, Juden haben keine Wurzeln, Juden haben Beine. Also gekonnt, und wir kennen das schon aus ihren Vorgängerbüchern, spielt sie hier mit Klischees, sie lässt sie ungern aus und pflichtet sie eigentlich immer wieder selbstverständlich ein. Denn bei den Fragen, ob man überhaupt sagen kann, was eine jüdische Kultur ist, bei diesen Fragen, die schwer über diesem Kapitel liegen, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, so zu schreiben.
Also geht es doch wieder um Herkunft und Identität. Aber es klang schon so ein bisschen an, dass der Text offenbar auch lustig ist und viele Pointen hat. Wie ist es überhaupt so erzählt? Hat sie da so einen ironischen Blick auch drauf? Oder wie spricht sie zu uns?
Natürlich ist da ein wunderbarer, subtiler Witz immer dabei. Ich mag vor allem die Dynamik und den Temporeichtum dieser Erzählung. Sie kann souverän erzählen. Ich glaube, diese Energie treibt auch diese Spurensuche dieser jungen Heldin Lou buchstäblich voran. Und das zweite Kapitel wird da buchstäblich zum Spektakel, wenn Grasnauer hier die ganze ex-sowjetische Familientruppe in Gran Canaria antanzen lässt. Hierher hat nämlich die 90-jährige Tante eingeladen. Die Familie folgt ihr hier zum Geburtstag. Es ist mittlerweile August und wir müssen uns vorstellen, dass der Roman hier buchstäblich an Fahrt gewinnt. Also hier geht's los. Vielleicht ist auch dieses abgehalfterte All-Inclusive-Hotel genau der richtige Ort, die Familie dort zusammenzutreffen zu lassen, weil man hier unter dieser glatten Oberfläche vielleicht die Wunden viel mehr freilegen kann. Und mich hat interessiert, dass es hier nicht nur um das Unausgesprochene, um die Sticheleien und Lästereien dieser herrlich beschriebenen jüdischen Familie geht, sondern was Olga Grasnauer macht, ist, dass sie sagt, dass Familiengeschichten auch an einem so 90. Geburtstag, der gefeiert wird, vollkommen neu erzählt werden können. Und das macht sie anhand dieser 90-jährigen Jubilarin, die erzählt, dass die Fluchtgeschichte der zwei Schwestern vollkommen anders war. Sie sind 1941 mit dem Überfall auf die Sowjetunion vor den deutschen Besatzern aus Belarus geflohen, haben sich vollkommen alleine bis nach Baku durchgeschlagen, diese kleinen, jungen Schwestern. Und diese Familiengeschichte erzählt diese alte Großmutter neu. Was macht Grasnauer damit? Sie zeigt eine uralte Zeugin, die Geschichte verändert. Und sie zeigt, dass man Geschichte an sich reißen kann. Und dass es ganz selbstverständlich auch sein kann, natürlich über Verdrehung und Verzerrung, Verletzungen und alte Traumata zu beschreiben, aber dass man eben auch darüber schreiben kann, dass jeder seine eigene Familiengeschichte hat und dass man manches vielleicht auch in der Vergangenheit lassen darf. Also es geht um die Deutungsmacht von Geschichte. Das fand ich ganz hochinteressant.
Und schreibt sie damit vielleicht auch ein bisschen ihre eigene Familiengeschichte um? Also ist das auch die Familie Grasnauer, die da in Gran Canaria aufkreuzt?
Das war ja in ihrem Debüt auch schon zu spüren und das ist in diesem Roman auch deutlich. Sie sagt es auch, natürlich trägt der Roman autobiografische Züge. Das zeigt sich vor allem in dem dritten, letzten Kapitel. Glühend heißer Boden heißt ja, hier verfolgt sie die weitere Recherche ihrer Heldin nach der Familiengeschichte in Israel, die in Yad Vashem nach Deportationslisten recherchiert. Hier sind wir ganz dicht an der eigenen Familien- und Immigrationsgeschichte. Grasnauer wollte nämlich die Geschichte ihrer Großmutter, die aus Belarus geflohen ist, schon länger mal aufschreiben. Wollte nach Russland und Belarus fahren, geht in Kriegszeiten nicht, deswegen hat sie es umgeschrieben, hat aus dem Essay einen Roman kreiert. Das merkt man natürlich ein bisschen. Mir ist es aufgefallen, dass diese Großmuttergeschichte in diesem Unruhequell dieser zerrissenen Heldin ganz anders wirkt. Aber es bleibt wild, ein drängender Roman über verlorene Herkunftsstrukturen und Spuren. Und ich glaube, keine kann so zärtlich und so kompromisslos über diese Heimat- und Wurzellosen schreiben wie Olga Grasnauer.
Elke Schlinsog über den neuen Roman von Olga Grasnauer, Juli, August, September, und erschienen ist das Buch bei Hansa Berlin. Es hat 224 Seiten und kostet auch 24 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Nina Huber und ich lese gerade Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Ich versuche es so gut wie möglich neben meiner Tochter unterzukriegen, abends oder während ihrem Mittagsschlaf mal zu lesen. Und ich kann es für jeden empfehlen, der damit seinem Alltag mal entfliehen will. Es ist eine sehr fantastische Geschichte zwischen Realität und Traum. Man ist sich nie so ganz sicher, ob die Hauptperson in der Realität ist und wann sie in ihrer Traumwelt in der Stadt mit der hohen Mauer ist. Das Spannende daran ist, die Menschen müssen ihren Schatten verlieren, damit sie in der Stadt leben können und kommen eigentlich nie wieder raus aus der Stadt. Nur der Hauptcharakter hat es geschafft und er weiß selbst nicht so genau wie. Genau, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Buch, aber es hat mich vollkommen in seinen Bann gezogen.
Nina Huber liest in Dachau Die Stadt und ihre ungewisse Mauer von Haruki Murakami, übersetzt von Ursula Gräfe, erschienen beim Dumont Verlag. 640 Seiten hat das Buch und es kostet 34 Euro. Tatort Kunst, so heißt einer unserer Podcasts, und darin geht's um alles, worüber die Kulturwelt eigentlich gar nicht so gerne spricht. Also um Diebstähle und Fälschungen, Betrügereien und NS-Raubkunst in deutschen Museen. Die neuen Folgen erscheinen in diesen Wochen und zum ersten Mal gibt's da auch eine, bei der die Literatur im Mittelpunkt steht. Und deshalb habe ich mit meinem Kollegen Stefan Koldehoff darüber gesprochen. Gemeinsam mit Rahel Klein ist er einer der beiden Hosts von Tatort Kunst. Wie ist das, Stefan? Warum jetzt auch Literatur? Habt ihr keine anderen Themen mehr gefunden?
Oh doch, da haben wir jede Menge noch. Da könnten wir noch Jahre mit weitermachen. Aber wir finden auch, Literatur ist große Kunst. Und da gibt es ja offenbar auch Fragen oder Tatorte. Wer ist Elena Ferrante? Wie sieht Walter Mörs aus? Warum kaufen die Leute immer noch Bücher von Paulo Coelho? Und eben auch, wo sind verschwundene Texte von Franz Kafka? Es gibt eine ganz lange Liste von Themen bei mir im Computer. Da steht dick oben drüber, müsste man eigentlich mal. Und da steht eben auch nicht wenig Literatur drauf.
Ja, und um Kafka, da geht's jetzt in der Podcast-Folge, die seit gestern in der Deutschlandfunk-App ist und auch auf anderen Plattformen kann man die hören. Kafka ist ja großes Jubiläum, 100 Jahre ist es her, dass er gestorben ist. Worum geht's da bei euch?
Es geht darum, dass seit längerer Zeit eigentlich schon ganz unterschiedliche Menschen und sehr seriöse Menschen sagen, es muss noch Kafka-Texte geben, von denen wir nichts wissen. Ich gebe mal ein Beispiel. Da gibt es diese Geschichte von Briefen, die Kafka an ein kleines Mädchen geschrieben hat, im Namen einer Puppe. Dieses Mädchen hat er nämlich getroffen in einem Park und es hat geweint, weil die Puppe verschwunden war. Und Kafka ist dann zu ihm gegangen und hat gesagt, du musst gar nicht weinen, die Puppe ist nicht weg, die ist unterwegs, das hat sie mir geschrieben. Und so hat Kafka dann tatsächlich jeden Tag diesen Mädchen Briefe der Puppe vorgelesen, die aber bei ihm geblieben sind, diese Briefe. Die hat er dem Mädchen nicht gegeben, die waren ja an ihn angeblich von der Puppe gerichtet, sondern die muss er behalten haben. Und da weiß aber kein Mensch, wo dieser ganz andere Kafka, diese ganz anderen Texte geblieben sind. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht. Vielleicht hören wir da mal in einen O-Ton rein.
Also dieser Spielplatz hier im Stadtpark Steglitz, den gibt es schon seit 1910. Und mit der Puppe und dem Mädchen, ich habe die immer auf diesem Spielplatz gesehen. Und Kafka auch. Und die Mutter saß vielleicht auf der Bank und das Mädchen hat geweint in dem Moment, weil die Puppe weg ist.
Ich erinnere mich jetzt auch, dass ich diese Episode mit den Puppenbriefen in der tollen Kafka-Serie von David Schalko gesehen habe. Aber da dachte ich auch, das wäre ausgedacht. Woher weiß man denn jetzt, dass es die tatsächlich gab oder vielleicht auch immer noch gibt?
Kafka hat, und das hat uns auch dieser Lokalhistoriker, mit dem wir da gesprochen haben, den man gerade gehört hat, nochmal bestätigt. Er hat zusammengelebt in Berlin mit Dora Diamant. Das ist seine letzte Lebensgefährtin gewesen. Und die hat in ihren Lebenserinnerungen, sie hat den Krieg überlebt, hat sie diese Geschichte erzählt, sehr glaubhaft erzählt. Und sie hat dann eben auch erzählt, was aus diesen Briefen geworden sein könnte. Dora Diamant war nämlich später mit einem führenden Kommunisten in Deutschland zusammen. Und die beiden sind natürlich von den Nazis verfolgt worden. Das Haus ist beschlagnahmt worden. Und damit auch alle Unterlagen und mutmaßlich auch nicht nur die Puppenbriefe, sondern auch andere Schriften, die es von Kafka noch gab. Auch da haben wir uns auf die Spur gemacht. Und sie konnte in all den Jahren den Weg nachverfolgen, den die beschlagnahmten Unterlagen am Ende des Krieges genommen haben könnten, als Teil der Gestapo-Akten.
And we were able to learn through the chief of police in Berlin that the papers confiscated during that period were probably taken by transport out of Berlin during the Allied bombing.
Das war Kathi Diamant, die wir da gehört haben, die zufällig denselben Namen hat wie die Lebensgefährtin, wie Dora Diamant, und die seit Jahren auf der Suche nach dem Nachlass ist und uns eben auch nochmal die Geschichte erzählt hat, dass die Gestapo-Sachen irgendwann von den Russen beschlagnahmt wurden, nach Moskau gebracht wurden. Dann hat man sich Mitte der 50er entschieden, das Ganze an die DDR zu übergeben, denn da könnte ja kompromittierendes Material auch über bundesrepublikanische Politikerinnen und Politiker drin sein. Und nach 89 ist das Ganze dann ans Bundesarchiv gegangen. Und das ist der zentrale Ort, an dem man offenbar jetzt suchen muss. Da gibt es nämlich noch viele hundert Meter unaufgearbeiteter Akten.
Aber ganz sicher, dass die noch zu finden sind, ist es ja nicht. Die könnten auch längst verloren gegangen sein. Zumindest hat deine Co-Moderatorin Rahel da ja so ihre Zweifel.
Also wenn diese Suche, ne, eine Kafka-Geschichte wäre, dann würde ich mir da jetzt nicht so große Chancen ausrechnen. Seine Geschichten gehen ja eher übel aus.
Was sagst du, Stefan?
Ja, kann natürlich sein. Ich meine, das sind ja abenteuerliche Wege, die das genommen hat. Aber genauso gut könnte es eben sein, dass in irgendwelchen Aktenpaketen, die ja nach ganz anderen Kriterien mehrfach umsortiert worden sind, da hat sich ja damals keiner für Kafka interessiert. Da waren es politische Gründe, nach denen man diese Sachen durchgesucht hat. Es kann genauso gut sein, dass die noch in irgendeinem Regal oder in irgendeinem Schrank in einem deutschen Archiv lagern.
Also sehr spannend das Ganze. Was denkst du, worauf es hinausläuft? Wollen wir noch nicht verraten.
Also ich weiß ja zumindest, worauf unsere Recherche hinausläuft, aber da sollte man wirklich hören und dann so ab Minute 55, da gibt es dann die Auflösung. Aber vorher der Weg dahin, der ist auch schon sehr spannend.
Und gibt es schon ein nächstes Literaturthema, an dem ihr dran seid?
Es gibt eins, auch da geht's um verschollene Schriften. Da gehen wir aber weit, weit, weit zurück in der Literaturgeschichte. Und weil ich noch nicht weiß, ob's klappt, will ich auch da noch nichts Konkreteres sagen.
Erst haben wir ja mal den Kafka. Stefan Koldorf, vielen Dank. Das hat neugierig gemacht auf die neuen Folgen von Tatort Kunst. Und diesen Podcast finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek und bei allen Anbietern, die gute Podcasts haben.